Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
Ja, und ich bin Petra Köpping.
Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
Wir wollen heute sprechen über
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit,
Politik in Sachsen.
Naja, und was uns als Ministerinnen und Minister so bewegt.
Das ist die A-Seite.
Viel Spaß beim Reinhören.
Na hallo Petra, hast du schon Frühlingsgefühle? Heute ist es warm und die Sonne scheint.
Ehrlich gesagt, ist es ein herrlicher Tag. Ich bin heute schon in Radeberg gewesen, habe ein Krankenhaus besucht, ein Pflegeheim besucht. Und in dem Pflegeheim, das war wirklich niedlich, saßen die alten Leutchen draußen und haben Kaffee getrunken und waren gut gelaunt. Also insofern, ich freue mich über den Tag. Auch wenn es natürlich ein bisschen ungewöhnlich ist, das wissen wir. Die Wärme und die Temperaturen, das macht einem dann schon auch wieder ein bisschen Sorge für den Sommer, ob das recht heiß wird. Also insofern, ich freue mich sehr. Und du, sag mal?
Also ich liebe den Frühling, ich liebe alle Jahreszeiten, aber der Frühling hat für mich immer was Besonderes, weil die Farben, wenn die Bäume so grün sind, ich genieße es, wenn ich dann von Moritzburg nach Dresden fahre, durch den Wald und es ist so ein zartes Grün und die Buschwindröschen blühen und so weiter. Das war, ist einfach schön. Also da, wir haben auch zu Ostern eine wunderschöne Wanderung gemacht durch das Saubachtal bei Meißen. Das war ein Blütenmeer. Also ich bin Frühling begeistert nicht. Aber du hast recht, mit dem Wetter ist natürlich mit der Temperatur ist natürlich gleich wieder Hammer. Also heute gleich über 30 Grad. Boah.
Ja, du gehst wandern und ich, ne? Ich habe einen großen Garten und wer mich anguckt, der sieht, dass ich völlig zerkratzt bin von den Rosenschneiden. Also so unterschiedlich sind unsere Freizeitgestaltungen.
Okay, gut, ja. Du hast gearbeitet, ich war wandern.
Aber für mich ist das auch Vergnügen.
Ja. Gut, kommen wir zum anderen Vergnügen. Krachende Koalition. Nein, also in den letzten Tagen und Wochen, wenn man Zeitung gelesen hat, war sehr häufig die Überschrift krachende Koalition, könnt ihr noch miteinander und so etwas. Ich finde es immer schwierig, weil immer, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, findet das medial immer gleich, ist das immer so eine Eskalation immer gleich. Unterschiedliche Meinungen zu haben ist ja was anderes, gehört auch in der Koalition dazu. Trotzdem gibt es natürlich auch Sachen, da plautzt es mal heftig und so etwas. Aber wie viel Krach in der Koalition haben wir denn?
Also ich will es auch erstmal positiv beantworten. Ich glaube, dass sehr viele Dinge miteinander gelingen. Aber wir sind eben auch unterschiedliche Parteien. Und insofern ist es durchaus bei bestimmten Themen, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Und eines der Auslöser, auf die du vielleicht anspielst, das ist die Cannabis-Diskussion gewesen, wo wir ja kurzfristig vom Bundesrat nochmal eine andere Entscheidung treffen mussten. Und das war einfach ein Punkt, weil ich immer sage, wenn im Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, dann suche ich nach den Möglichkeiten, es zu verbessern, weil gerade das Cannabis-Gesetz, das ist ja nun nicht unbekannt, dass ich da sehr viele Kritikpunkte hatte, die wir übrigens auch in einem Antrag gestellt haben für ein Anhörungsverfahren. Das sind solche Punkte wie zum Beispiel die Mengenabgabe oder die Abstandsregelung zu Kinder- und Jugendeinrichtungen oder eben auch natürlich die Kontrollmöglichkeiten, die Präventionsmaßnahmen. Und dann kam eben die Botschaft von unserem Ministerpräsidenten, dass er das Gesetz gar nicht will. Und das ist der Unterschied. Ich möchte das Gesetz verbessern, damit es umsetzbar wird, damit es denjenigen, wie zum Beispiel kranke Menschen, die auch Cannabis verschrieben bekommen und wenn das nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, dann ist das eine viel leichtere Handhabung, als wenn es eben darunter fällt. Ich habe da viel Post gehabt im Vorfeld von Menschen, die das brauchten. Und diese Handhabung, die wir dort hatten, die war nicht gut. Und das hat mir auch nicht gefallen, weil die Probleme damit nicht gelöst sind. Erstens wären im Anhörungsverfahren meine Themen gar nicht aufgerufen worden, sonst wäre nur um das Thema Justiz gegangen.
Und nur kurze Korrektur vom Mittlungsausschuss. Also, ne,
was habe ich gesagt, um Gottes
Anhörungsverfahren.
Willen?
Anhörungsverfahren. Danke. Also Vermittlung, nur mal zur Erklärung, im Bundesrat gibt es das Instrument des Vermittlungsausschusses. Genau. Also das heißt, jede Seite, also entweder die Bundesländer oder die Bundesregierung, können den Vermittlungsausschuss anrufen, um eine Mehrheit für einen Gesetzentwurf zu erzielen. Aber auch da die Anrufung eines Vermittlungsausschusses braucht halt eine Mehrheit. Nur noch mal kurzes Intermezzo zur Erklärung, damit
danke Martin, klar ist, das ist wichtig, weil nicht jeder so in den Themen drinsteckt, wie wir das vielleicht tun. Und trotzdem war mir es, wo wir gesagt haben, nee, dann wird der Vermittlungsausschuss nicht angerufen, weil unsere Themen gar nicht dabei gewesen wären. Wichtig, dass es eine sogenannte Protokollnotiz gibt. Und in der Protokollnotiz konnten wir vereinbaren, dass diese Themen, die mir Sorgen machen, das ist eben die Präventionsarbeit, die erhöht werden muss. Das sind eben die Themen, ist die Menge, die jetzt abgegeben wird an Cannabis, die ich eben haben darf, richtig. Und diese Abstandsregelung, die haben wir in der Protokollnotiz aufgenommen. Und die sollen auch in einer relativ straffen Zeit evaluiert und überprüft werden, ob es dort nochmal Veränderungen gibt. Das war so der kleinste Kompromiss, den ich nochmal finden konnte, weil das Gesetz selber hat viele Mängel. Da gibt es keine Frage. Aber das ganz zu blockieren, das ist auch ein Vorhaben der Bundesregierung, was vom Bundestag beschlossen ist. Das halte ich eben für falsch. Und deswegen gab es so diese öffentliche Auseinandersetzung. Und ich bin jetzt der Meinung, dass wir in Sachsen alles dafür tun müssen, dass man eben das Gesetz ordnungsgemäß umsetzen kann. Das heißt, dazu gehören Kontrollen. Wir prüfen gerade in meinem Haus, dass wir nochmal die Präventionsmaßnahmen aufstocken. Und wir erarbeiten gerade in meinem Haus die Verordnung, die notwendig ist, damit die Anbauvereine, die es dann ab 1. Juli übrigens geben darf, nicht ab sofort, sondern ab 1. Juli, dann vorliegt, dass die ordnungsgemäße Anträge stellen können. Das ist das, was wir zurzeit tun und wo wir uns vorbereiten, damit das Gesetz tatsächlich umgesetzt wird und wir Kinder und Jugendliche, und das ist ja mein größtes Augenmerk an der Stelle, nicht gefährdet werden.
Also ich bin immer hin und her geworfen bei diesem Thema, weil ich habe jahrelang politisch mich für die Legalisierung oder wie es fachlich richtig immer hieß, Entkriminalisierung von Cannabis gekämpft. Fand es dann etwas schwierig, dass dieses Gesetz auf einmal, sagen wir mal, politisch, öffentlich mehr diskutiert wurde als die Themen, wie sichern wir Arbeitsplätze in Zukunft, die investieren wir in dieses Staat. Also das war so eine Aufregung, es ging gar nicht mehr um, also man irgendwie waren die Prioritäten verschoben, war mein Eindruck. Aber ich bin natürlich froh, dass jetzt mal auch ein Gesetz vorhanden ist. Und da hat Karl Lauterbach im Bundesrat auch nochmals auf den Punkt gebracht, um schlichtweg zu sagen, wir wollen den Schwarzmarkt weghaben. Wir wollen die Legalisierung, damit wir überhaupt staatlich handeln können. Also wir reden über Prävention, wir reden über Gesundheitsschutz, wir reden über Maßnahmen. Die kannst du doch nur definieren, wenn du selber als Staat
handlungsfähig
bist. So. Und man muss ja auch nochmal sagen, die Ironie der Geschichte ist ja, dass der Ministerpräsident Michael Kretschmer mit seinem Einwurf dieses Gesetz ermöglicht hat, obwohl er es verhindern wollte. Mhm. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Weil ich glaube, und das hast du immer erzählt, aus den Gesundheitsministerkonferenzen, das hat Katja Mayer von den Justizministerkonferenzen erzählt, dass sowohl innenpolitisch oder rechtspolitisch wie auch gesundheitspolitisch einige Fragestellungen noch zu klären waren. Und wahrscheinlich hätte es auch eine Mehrheit für einen Vermittlungsausschuss im Bundesrat gegeben.
Ja.
So. Aber wenn von Seiten des Ministerpräsidenten die Ansage kommt, man will in den Vermittlungsausschuss, damit das Gesetz nicht verbessert wird, sondern dass es nie wieder rauskommt, dann unterläuft das ja nicht nur den Vermittlungsausschuss, sondern das hat ja eine Dynamik verursacht, dass nicht nur wir, sondern auch andere Bundesländer mit Koalition gesagt haben, dann stimmen wir einem Vermittlungsausschuss nicht zu. Und so ist keine Mehrheit entstanden. Das heißt, Michael Kretschmer hat dazu beigetragen, dass seit dem 1. April wir ein Gesetz haben, was Cannabis legalisiert.
Eindeutig. Ich will noch eine Bemerkung dazu machen, dann sollten wir auch zu den wichtigen Themen des Alltags übergehen. Es ist wirklich so, dass Cannabis, was die zahlenmäßige Nutzung und da die illegale Nutzung und eben auch die Kriminalisierung seit Jahren zugenommen hat. Das heißt, die bisherige Politik, die wir gegangen sind, es zu verbieten, hat eben auch nicht gewirkt. Das gehört, glaube ich, zur Wahrheit auch dazu. Ich hätte mir eben nur ein gutes Gesetz gewünscht. Ein Gesetz, wo man diese Bedenken, die unterschiedliche Ressorts gehabt haben, mit einarbeitet. Und da hast du völlig recht, das ist leider verhindert worden. Ich hoffe, dass wir das in einer relativ kurzen Evolutionszeit tatsächlich nochmal nachbessern können. Wirklich auch gucken, ob das der richtige Weg ist. Das halte ich für wichtig und notwendig, weil meine Bedenken sind ja deswegen nicht weg. Und insofern ist das jetzt die Chance, die wir haben und die wir nutzen sollten. Ne? Aber ich finde, dass auch eine ganze Menge Dinge gelingen. Also wenn ich jetzt in dein Ressort gucke, um da gar nicht abzulenken von dem Thema, das haben wir, glaube ich, genug besprochen, das ist eben die Mikroelektronik. wo wir ja nun mittlerweile in Sachsen führend, und da kannst du sagen, ob das nur deutschlandweit ist oder nicht sogar mehr ist, das sind eben Vorhaben, die wahnsinnig gut gelingen. Und deswegen ärgert es mich auch immer ein bisschen, wenn nur über das gesprochen wird, wo es eben gerade mal eine öffentliche Auseinandersetzung gibt. Wie ist denn das mit deiner Mikroelektronik?
Ja, weil, danke, dass du das ansprichst und sagst, weil wir ja nicht nur immer Themen besprechen sollen, wo die Konflikte vorhanden sind, sondern auch die Themen mal besprechen sollen, wo wir einfach die Chancen und die Potenziale haben. Wir haben zwar schon häufiger in unserem Podcast über, was weiß ich, TSMC, also die Entscheidung des taiwanesischen, des weltgrößten Chipherstellers in Dresden zu investieren, gesprochen, aber dass wir auch nochmal sagen, Silicon Saxony, also das gesamte Branchennetzwerk, ist nicht nur Silicon Dresden, sondern das ist maßgeblich für den ganzen Freistaat Sachsen. Und es sind eben nicht nur die großen Chiphersteller, sondern wir haben viele Unternehmen, die im Umfeld dieser notwendigen Branche agiert. Und wir hatten vor Ostern einen Thementag gemacht, sind einfach mal verschiedene Stationen abgefahren in Freiberg, in Dresden und haben eben nicht nur Infineon zum Beispiel besucht, als ein Beispiel für einen großen Chiphersteller, sondern wir haben eben auch mittelständische Unternehmen besucht, die in der Zulieferindustrie sozusagen tätig sind. Wir haben einen Anlagenbauer besucht, sogar in meinem Ort. Ich gebe zu, ich habe bis vor kurzem nicht gewusst, dass in meinem eigenen Heimatort in Moritzburg ein absolut innovatives, kleines, mittelständisches Unternehmen ist, was sozusagen Vakuumtechnik baut oder verbaut, was notwendig ist, um in den Anlagen zum Beispiel Wafer zu transportieren und zu bearbeiten und so weiter und so fort. Oder Jen Optik haben wir besucht, die sozusagen nirgendwo draufstehen, ne, weil ihre Produkte werden aber benötigt und sind hochprofessionell und weltmarktführend. Und das ist alles hier. So, und das ist etwas, wo man sagen kann, es geht eben nicht nur um einige Unternehmen, sondern eine ganze Branche hier hat sich aufgemacht, dass Sachsen der wichtigste europäische Standort der Mikroelektronik wird. Und das ist etwas, also zahlenmäßig sind wir es schon, aber und erst recht durch die Entscheidungen, durch die Investitionsentscheidung jetzt in Infineon, wir waren auf der Baustelle gigantisch, wenn es TSMC kommt, 10.000 neue Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Damit zementieren wir sozusagen eigentlich auf Dauer diesen Standort und das ist doch wirklich mal eine gute Nachricht.
Ja, absolut. Das kann man ja fortsetzen, indem gerade letzte Woche ja auch der neue Standort für die Bundeswehr in der Oberlausitz mit Boris Pistorius nochmal besichtigt wurde. Da sage ich jetzt einfach auch mal mit ein bisschen Stolz, da ich ja Boris Pistorius sehr gut kenne, habe ich sehr geworben, dass so ein Standort nach Sachsen kommt. Habe immer wieder nachgefragt, gemeinsam mit Katrin Michel. Also wir haben uns da wirklich sehr, sehr bemüht. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Erfolgsmodell für eine Region, wo tatsächlich viel Abwanderung, wo man viel über Schließungen in der Vergangenheit gesprochen hat. Und mittlerweile überschlagen sich ja die Nachrichten, dass dort eben auch wirklich Ansiedlungen passieren und manch Wirtschaftsweiser aus Sachsen zumindest dann wiederum sagt, habt ihr da nicht ein bisschen den Mund vollgenommen und ist zu schlecht gemalt? Nee, nee. Also mehr als Ansiedlung, da bin ich immer der Meinung, da sollte man stolz drauf sein. Also es nicht kritisieren. Und die Arbeitskräfte, die wir dafür brauchen, da müssen wir uns jetzt kümmern. Das ist völlig klar. Aber auch den Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben, das halte ich doch für eine ganz, ganz wichtige Frage. Und deswegen freue ich mich wirklich, dass auch das gelungen ist. Und die Zahl kann man, glaube ich, nicht oft genug erwähnen. Über 30 Milliarden für die nächsten Jahre, die nach Sachsen kommen, wo auch der Mittelstand massiv profitieren wird. Das haben wir bei der Autoindustrie gesehen, bei anderen auch, dass die Zulieferer immer notwendig und wichtig sind, die ja jetzt vielleicht noch ein bisschen gucken, was habe ich denn davon? Die werden eine Menge davon haben. Und ich glaube, da kann man wirklich stolz drauf sein.
Genau. Also man kann auch mal laut und deutlich sagen, wir haben die riesengroße Chance, die Erfolgsgeschichte Sachsen weiterzuschreiben. Und es wird gerade viel investiert und es wird investiert. Das sind ja nicht nur die 30 Milliarden Euro. Diese 30 Milliarden Euro setzen sich ja zusammen aus Mitteln des Bundes, die zusätzlich nach Sachsen fließen. Das sind die Investitionen aus den Unternehmen, weil zum Beispiel Infineon oder TSMC investieren ja die gleiche Summe noch einmal. Also das heißt, wir reden nicht nur über, was weiß ich, 5 Milliarden, die jetzt in die Mikroelektronik fließen, sondern wir reden ja nochmal über höhere Summen sogar, die von den Unternehmen nochmal investiert werden. Wir investieren haben schon investiert und werden in den nächsten Jahren investieren insgesamt 5 Milliarden Euro allein in das Glasfasernetz und so weiter und so fort. Absolut. Deshalb diese 30 Milliarden Euro, das sind Investitionen, die über den Haushalt nochmal hinausgehen, aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Jetzt kommt noch deine Milliarde Bundeswehrstandort dazu. Das haben wir noch gar nicht gerechnet. Also das heißt, die Summe wird eher höher. Ich will an der Stelle nochmal sagen, weil man lobt sich ja selten selbst. Es war ja nun maßgeblich auch deine Intervention bei Boris Pistorius, den du ja nun wirklich sehr, sehr gut kennst, das allgemeine politische Versprechen, ein Bundeswehrstandort in Sachsen zu öffnen, konkret zu machen. Denn absolut. Versprochen wurde ja auch schon viel. Und dass er das dann umsetzt und das trotz schwieriger Haushaltssituation im Bund, da hat man schon viel dir zu verdanken. Das darf man an der Stelle auch mal sagen.
Trotzdem dürfen wir ja nicht vergessen, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht die beste ist. Ich selber mache ja schon seit vielen Jahren, ehrlich gesagt, seit wirklich ganz vielen Jahren, über 30 Jahren, wenn ich ganz ehrlich bin, viele Bürgergespräche in meinen unterschiedlichsten Funktionen als Bürgermeisterin, als Landrätin, als Abgeordnete, als Ministerin und auch schon wieder fast 9,5 Jahre mit Bürgern, die kritisch sind, die sich auseinandersetzen. Da gefällt mir auch manchmal nicht, dass so getan wird, als wenn wir das nicht tun würden. Ich glaube, ich war die Erste, die gerade während der Pegida-Demonstration die Leute ins Ministerium eingeladen hat und mit denen geredet hat. Das war nicht immer alles nur angenehm, weil natürlich auch viel Kritik gekommen ist. Aber du hattest ja jetzt auch so eine wirklich, ich sage jetzt mal, spannende Diskussionsrunde, ich sage mal im Rahmen deiner Küchentischtour, wo du mit den Bauern gesprochen hast.
Ja, also gut, dass du es nochmal ansprichst, dass die Frage, wer wann mit wem redet, jetzt nicht die Erfindung des Ministerpräsidenten ist oder von einzelnen wenigen, sondern dass eigentlich das Thema auf Augenhöhe miteinander zu reden, der Ministerpräsident viel von uns gelernt hat.
Okay.
Ja, und ob das deine Einladungen, deine direkten Gespräche waren und mein Küchentisch ist seit 2014 unterwegs und hat vielfältige Menschen an den Tisch gebracht. Ja, du sprichst jetzt eine Veranstaltung an, das war auch ein übertragener Küchentisch im Vogtland, weil wir gesagt haben, wir müssen uns da auch den Bauernprotesten stellen. Die hatten mich mal eingeladen zu einer Demo, da konnte ich schlichtweg nicht, aber genau wie du, ich laufe ja auch nie vor Diskussionen weg. Also da haben wir gesagt, dann machen wir einen Küchentisch. Und da haben wir also gemeinsam mit Juliane Pfeil, unserer Kollegin aus dem Landtag und Carlos Kasper, unserem Bundestagsabgeordneten in Theuma, dort in der Agrargenossenschaft eine solche Veranstaltung gemacht. Und die war schon sehr speziell. Sie war deshalb speziell, weil die aufgestaute Wut der Leute, die da waren, eigentlich ein richtiges Gespräch noch gar nicht hat zustande kommen lassen. So, jetzt kann man ja überlegen, ob es manchmal auch erstmal notwendig ist, dass sozusagen angestaute Wut raus muss und es einfach mal gesagt wird. Wobei ein bisschen muss man auch darauf achten, dass wir nicht nur Müllkippe sind, wie als Politikerinnen und Politiker. Ja. Und dass man eigentlich das, was man im Umgang von Mensch zu Mensch erwarten darf, irgendwie trotzdem mit Anstand und Respekt behandelt zu werden, dass das keine Einbahnstraße ist. So.
Ja.
Aber wie schon gesagt, das war sehr, sehr speziell, weil dort sozusagen eine große Mischung war. Also ich erinnere mich an den ersten Redebeitrag, sehr massive Kritik, aber auch mit der deutlichen Botschaft, wir erwarten, dass die Demokratie stark genug ist, das zu klären. Also wo auch jemand selber gesagt hat, er will nicht, dass das in eine Ecke rutscht. Ja, da gab es aber auch Widerspruch im Raum. So, da merktest du auch, dass in dem Raum durchaus auch Leute da waren, die mit Umsturzfantasien dort waren.
Okay.
Du hattest viele, die sich geäußert haben, die schlichtweg immer wieder das Thema Bürokratie als Beispiel dafür gebracht haben, dass, so unterstellen sie uns, der Staat ihnen das Arbeiten eigentlich verhindern will oder verbieten will, weil sie ja nur noch Bürokratie machen müssen. Und das ist auch ein ernstes Thema. So, aber auch dort wieder die Frage, welche Motivation hatten die Leute, das zu sagen? Wollten sie eine Lösung oder wollten sie sagen, ihr könnt das nicht? Also Das war eine sehr, sehr spezielle Veranstaltung. Mhm. Und wir werden sie in einer bestimmten Form auch wiederholen, weil ich möchte nicht auseinandergehen, ohne dass man wirklich miteinander redet. Mhm. Ja, und es nützt mir ja nichts, wenn ich sozusagen dort 2,5 Stunden sitze, dreimal zu Wort komme, alles aufsauge und auf ein Dates bekomme und du wenig Möglichkeiten hast, auch mal zu sagen, Leute, ich sehe das so, so und so. Absolut, ja? Aber ja. Mein Eindruck war, es musste erst mal raus. Mhm. So. Aber du hast ja, beim letzten Podcast hast du über deine Bautzener Rede gesprochen. Mhm. Das war ja eigentlich auch dein Hauptthema.
Absolut, dass man sich wirklich gegenseitig zuhört. Man muss die Sorgen und Bedenken der Menschen ernst haben. Man muss aber auch die Politiker anhören, was denn für Probleme dazwischen bestehen, warum man das eine oder andere Problem nicht schnell lösen kann. Das ist immer meine Hauptsorge, wenn ich als Politikerin alles verspreche und jedem sage, ihr habt völlig recht. Und das nicht umsetze und wirklich umsetzen kann, weil es die Mehrheiten nicht gibt, weil das Problem nicht so umsetzbar ist, wie es der Gegenüber vielleicht von mir erwartet, dass das Vertrauen in Politik immer weiter sinkt. Also ich habe da wirklich große Bedenken, wenn ich den Leuten so nach dem Mund rede. Mhm. Sondern man muss tatsächlich auch die Möglichkeit haben zu sagen, nee, ich sehe das anders und wir haben das so oder so gemacht. Ich hatte ja auch so eine Diskussionsrunde und zwar in Borna bei Fischer Art. Michael Fischer hatte dort eingeladen, von sich aus eingeladen, auch 60, 70 Gäste, wo es um alle Themen ging, die man heute so aufruft. Und dort habe ich eine andere Erfahrung machen dürfen, als du sie hattest. Es war ein sehr respektvoller Umgang miteinander. Mhm. Da haben mir auch Leute gesagt, sie fanden das nicht gut, wie das während Corona gelaufen ist. Ich habe dann erläutert, warum wir welche Dinge entschieden haben und dass ich wenig Leute gefunden habe, die Entscheidung, die ich immer vortragen muss, ich habe sie ja nicht alleine getroffen, aber die sie dann vortragen wollten, weil das eben auch schwierig war. Und wir haben dann wirklich ein gutes Miteinander gefunden, obwohl wir auch an vielen Punkten eine sehr unterschiedliche Auffassung hatten. Und das finde ich, das ist so, wie ich mir Politik auch vorstelle und wie man auch zu Lösungen kommt. Weil es ging ja dann darum, was machen wir jetzt damit? Das ist doch die Frage. Wollen wir bei dem Frust, bei dem Ärger, bei der Wut stehen bleiben oder wollen wir gemeinsam noch eine Lösung suchen? Deswegen finde ich es gut, dass du sagst, du würdest dich nochmal dort treffen. Wenn du es willst, ich komme da auch gerne mit. Mhm. Ich war ja auch schon bei meinem Kreisbauernverband in Kitzen. Das ist der Bauernverband vom Leipziger Land. Ich habe jetzt eine Einladung nach Nordsachsen. Da fahre ich natürlich auch hin. Wenn ich eingeladen wäre, komme ich da gerne. Aber es muss eben wirklich auch ein fairer Umgang miteinander sein. Sonst braucht man sich auch nicht wundern. Ich sage es auch mal so rum, wenn Politikerinnen und Politiker sich auch zurückziehen in solchen Runden. Und das soll doch nicht sein. Wir wollen doch ins Gespräch kommen. Und wenn ich manchmal so Post bekomme auf meinen unterschiedlichen Accounten, ob das bei Facebook ist oder bei Instagram oder als Mail, versuche ich wirklich so oft wie möglich zu antworten. Ich sage immer so oft, manchmal rutscht mir auch eine durch, wo ich es nicht schaffe und versuche zu erklären und lade die Leute auch ein. Ich sage, kommt, wenn der Küchentisch stattfindet, kommt, wenn es Diskussionsveranstaltungen gibt, geht in die Bürgerbüros unserer Abgeordneten. Es gibt so vielfältige Möglichkeiten als das mache ich mal ganz platt, auf dem Sofa zu liegen und loszumeckern. Und deswegen ist das so eine Form, wo ich auch hier nochmal werben möchte. Alle unsere Politikerinnen und Politiker, ich kenne wirklich keinen, sind ansprechbar. Und wenn man dort sagt, ich habe hier ein Problem, ich will mit dir reden, weil ich suche eine Lösung, vielleicht bist du gar nicht der Richtige, der das lösen kann. Nicht alles wird im Land gelöst, nicht alles wird im Bund gelöst, nicht alles wird in der Kommune gelöst. Aber dann die richtigen Vermittlungen zu bekommen an Ansprechpartnern, um dort gemeinsam noch eine Lösung zu finden. Ich glaube, das müssen wir wieder in den Vordergrund stellen. Letzte Bemerkung, ich weiß, dass der Satz ein bisschen länger war. Aber da kommt mir dann immer entgegen, die Politik hat gesagt. Und wenn ich das immer wieder wiederhole und immer wieder sage, weiß ich überhaupt nicht mehr, wer verantwortlich ist. Und zu klären, wer ist denn eigentlich für eine bestimmte Problemlage verantwortlich? Ist es der Wirtschaftsminister Martin Dulich? Ist es die Sozialministerin Petra Köpping? Oder ist es der Bürgermeister oder der Landrat? Das ist doch wichtig.
Ja.
Und dieses die Politik, das ist ein Verstecken hinter Verantwortung. Sowohl beim Bürger, das muss ich auch sagen, der hat auch eine Verantwortung, als auch bei Politikern. Ich höre nämlich diesen Satz auch manchmal von Politikern, die dann einfach sagen, die Politik hat das ja gewollt. Oder der Gesetzgeber. Und wenn ich dann nachfrage, hatte ich heute früh wieder, wen meinen Sie denn mit dem Gesetzgeber? Welcher Gesetzgeber ist denn das? Ist das die EU? Ist das der Bund? Ist das das Land? Oder ist das eine Satzung, die Sie vielleicht im Kreistag beschlossen haben? Der wusste es nicht. Hm. Und das meine ich damit. Dieses genaue Benennen, damit wieder ein Demokratieverständnis kommt, das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig.
Also das kann ich 100% unterschreiben. Es fällt natürlich schwer, immer zu differenzieren, weil dann musst du schon wieder erklären. Ja, aber es ist notwendig, weil die Politik betrifft ja genauso den ehrenamtlichen Gemeinderat, der vielleicht selber diesen Satz sagt und damit die hauptamtliche Politik meint. Das betrifft die Opposition genauso wie eine Koalition und so etwas. Ich hatte auch so ein ähnliches Erleben in der Diskussion mit Wirtschaftsverbänden, weil tatsächlich das Thema Bürokratie ein ganz zentrales ist. Und das will ich auch nicht kleinreden, aber ich sage dann auch immer, Leute, sagt mir konkret. Genau. Sagt mir konkret, was ich in Sachsen tun kann. Und dann gucken wir, wie wir es lösen. Und mein Beispiel ist dann immer, dass ich zumindest dort, wo es um Förderung geht, dank der Digitalisierungsstrategie der Sächsischen Aufbaubank inzwischen in der Lage bin, dass Förderprogramme wirklich digital sind. Und das ist nicht nur das Antragsschreiben, sondern dass auch wirklich Richtlinien so konvertibel sind, dass sie überhaupt auch digital abgebildet werden können, dass du nicht hunderte von Unterlagen hochladen musst, sondern mein Beispiel ist immer der Weiterbildungscheck, da musst du nur noch 3 Dinge hochladen und im besten Fall hast du innerhalb von 24 Stunden einen Bescheid. Ich wurde dafür noch nie gelobt, weil das ist dann immer das, wo alle sagen, super, aber Haken dran. Mhm. Aber wenn es dann doch länger dauert, dann wird immer gemeckert. Gut, aber gehört halt dazu. Aber um zurück zu der Frage der Gespräche mit den Unternehmerverbänden. Ich habe gesagt, Leute, ihr beschwert euch zu Recht, zu viel Bürokratie. Aber dann sagt mir, was ich in Sachsen für Regelungen anders machen kann. Und dann schwimmen sie auch manchmal, weil natürlich viele Regelungen im Bund sind und für mich immer noch nicht klar ist, inwieweit jedes Unternehmen tatsächlich von der gleichen Bürokratie betroffen ist oder ob das auch manchmal eine Stellvertreterdiskussion ist. Und ich will das gar nicht unterstellen, dass die nicht belastet sind, aber es fehlt so ein bisschen die Konkretisierung des eigenen Erlebens. So. Und das fordere ich dann immer ein, sagt mir wie und so etwas. Aber ja, die Differenzierung ist notwendig.
Das geht mir in meinen Bereichen ganz genauso, ob das jetzt in Pflegeeinrichtungen ist, wo ich heute früh wieder war, wo mir die Kolleginnen und Kollegen schon gesagt haben, dass die wahnsinnig belastet sind von diesem Demokratieaufwand, der betrieben wird.
Bürokratie.
Danke, ja.
Demokratieaufwand kann ruhig hoch sein.
Der muss noch höher werden, sondern der Bürokratieaufwand. Wenn ich eben jede Getränkaufnahme dokumentieren muss, wenn ich dokumentieren muss, wann ich was gehandhabt habe, das verstehe ich, weil die Zeit fehlt, um an dem zu Pflegenden einfach ein Gespräch zu führen und Zeit zu haben. Aber auf der anderen Seite, und das muss ich eben auch erwähnen, haben wir durchaus auch Missbräuche. Das sind immer 0,1, 0,2% Zahlen. Es geht immer um Menschen. Und das ist eben so eine Sache, wenn wir es dann nicht tun. Wir hatten ja während der Corona-Zeit weniger Kontrollen, auch in unseren Pflegeeinrichtungen. Da ist auch ein Teil von Dokumentationen abgeschafft worden. Aber da gab es eben auch missbräuchliche Dinge. Und das ist dann bei jeder Familie, wo sowas bekannt wird oder vorkommt, auch schwierig. Mhm. Weil man dann sagt, die haben da ja gar nicht kontrolliert. Die haben das ja nicht dokumentiert. Also man muss immer beide Seiten betrachten und einen vernünftigen Weg finden. Und durch die Erhebung von neuen Auflagen oder neuen Standards, so kann man es auch nennen, darf man eben nicht immer gleich den Bürokratieaufwand tatsächlich erhöhen. Also ich glaube, das ist eine wirklich schwerwiegende Aufgabe, die da vor uns steht. Das belastet schon alle sehr. Ja, ja. Aber es hat nicht nur Nachteile. Deswegen habe ich es erwähnt, weil gerade wenn es um Menschen geht und um die Pflege von Menschen, dann muss man eben auch wirklich gucken, dass derjenige, der zu pflegen ist und der sich oft nicht zu Wort melden kann, dann tatsächlich die bestmögliche Pflege bekommt, die er eben auch braucht. Es hat nicht nur Nachteile, aber es ist ein großes Thema auch in meinem Bereich.
Also ich will in diesem Halbjahr noch eine Veranstaltung machen, genau zu diesem Thema, weil ich hatte ja so schon 2 Streitgespräche oder Veranstaltungen, wo die Überschrift war, was jetzt zu tun ist, weil ich möchte auch ein bisschen aus diesem Ungefähren und dieser Verallgemeinerung heraus und sagen, okay, was heißt das konkret? Und wir werden also jetzt eine 3. Veranstaltung, was jetzt zu tun ist, machen zum Thema Bürokratieabbau. Und dort will ich, dass die Leute, die ich da eingeladen habe, mit mir konkret darüber reden, was sie konkret meinen. Und dass man dann auch miteinander besprechen kann, welche Dinge notwendig sind, welche Dinge aber auch zum Beispiel durch Digitalisierung handhabbar gemacht werden können, Dinge, die vielleicht auch überprüft und in Frage gestellt werden können. Ich möchte es gerne konkret haben. Also ich bin sehr gespannt auf diese Veranstaltung. Ja, wir hatten vor der Sommerpause, Sommerpause, vor Ostern, es ist heute schon 30 Grad, also ja, man hat schon gedacht, es ist Sommer. Genau. Ja. Nein, wir hatten ja vor Ostern gemeinsam, hast du mich ja bei mir in meinem Wahlkreis besucht und unterstützt, vielen Dank dafür. Da waren wir auch bei der Produktionsschule, bei mir in Moritzburg. Das ist ja nur ein Thema, was auch sehr nahe bei dir ist, weil du ja auch die Finanzierung sicherstellst für diese notwendige und wichtige Arbeit. Ja, da gibt es ja nun auch, also du förderst das ja mit Mitteln. Erzähl mal.
Ja, 25 Millionen gibt es für eine Förderperiode aus der EU an Förderung. Der Freistaat liefert auch noch eine Summe dazu und wir haben zurzeit in Sachsen 11 Produktionsschulen. Und in der Tat wird wieder die neue Ausschreibungsrunde beginnen, wo sich die Produktionsschulen wieder bewerben können und eben auch neue Anwärter für als Produktionsschule kommen kann. Und ich durfte mir bei dir in Moritzburg die Produktionsschule angucken, die wirklich eine hervorragende Arbeit leistet und die mir nochmal deutlich gemacht hat, an diesen ganz aktuellen Beispielen, wie notwendig diese Schulen sind, junge Menschen aufzugeben und zu sagen, na gut, dann haben sie eben keinen Schulabschluss oder dann kommen sie eben nicht in den Alltag wieder rein. Und wir haben ja von den unterschiedlichsten Problemen der jungen Menschen dort gehört. Das ist einfach nicht unser Ding, das machen wir nicht. Und insofern ist die Produktionsschule ein ganz wichtiger Mittler nach einer Schulausbildung, die keinen Abschluss hat und vor einer Berufsausbildung. Und das war wirklich erstaunlich, wie dort die Kollegen die jungen Menschen auch zu einem Abschluss geführt haben, damit sie dann eine Berufsausbildung machen können. Also Hut ab vor denen, die das machen, das ist das eine.
Aber vielleicht sollten wir trotzdem mal erklären, was Produktionsschulen sind.
Ja, das sind also Schulen für junge Leute, die den Schulabschluss nicht schaffen, die teilweise gar nicht mehr in die Schule gegangen sind, die psychische Probleme haben, die Angststörungen haben. Das waren so die Bilder, die uns beschrieben worden sind. Und die eben ein zusätzliches Angebot erhalten, um so einen Schulabschluss zu erhalten. Hm. Das ist der Sinn der Produktionsschule.
Ja, wobei das Wort Produktion weist darauf hin,
dass sie eben praktisch arbeiten. Dort gab es, glaube ich, drei Richtungen. Eine war Holz, eine war Gartenarbeit, eine war Metall, wenn ich mich richtig erinnere.
In Monster war es der dritte kreativ.
Kreativ, also ein bisschen Metall.
Kreativ angeboten. Man kann auch mit Metall kreativ sein,
genau.
Das stimmt.
Und es war schon, also ich bin immer beeindruckt von den Lehrerinnen und Lehrern, die das dort mit einer Hingabe machen, den jungen Menschen das beizubringen, den Alltag zu erledigen, damit die dann wissen, in welcher Richtung würde mich denn das interessieren. Ich habe sogar noch einen Fernsehbeitrag danach gesehen, wo einer der Produktionsschüler gesagt hat, eigentlich wollte er Erzieher werden. Aber jetzt hat er sich ins Gärtnern verliebt, regelrecht verliebt. Und jetzt will er Gärtner werden. Und das ist genau der richtige Weg. Es nützt nichts, wenn man irgendetwas in der Ausbildung macht, wo es einem vielleicht sowieso schon schwerfällt, durch unterschiedliche Lebensumstände und dann vielleicht das Falsche gemacht hat. Also insofern große Anerkennung. Aber wir haben auch was zu tun, was die Produktionsschulen betrifft. Die haben jetzt immer eine zweijährige Laufzeit. Und dann geht das von vorne los. Und das ist weder für die Schülerinnen und Schüler überhaupt eigentlich erträglich, noch für das Personal. Wir brauchen dort eine Mittel- und Langfristigkeit. Und deswegen werden wir uns, Martin, nach der Landtagswahl wirklich zum Thema Produktionsschulen nochmal gemeinsam mit dem Kultusministerium hinsetzen müssen oder der Staatsregierung, wie wir mit diesem Thema umgehen. Die Zahl derer, die das brauchen, wächst. Und junge Leute, Anbetracht der Situation ihres Lebens, aber auch Anbetracht der Situation, dass wir Arbeitskräfte brauchen, da an der Seite liegen zu lassen, das ist nicht akzeptabel. Und insofern wird es eine Aufgabe sein, das schaffen wir jetzt nicht mehr bis zur Wahl, aber dass wir nach der Wahl uns diesem Thema dringendst widmen.
Bei mir rennst du offene Türen ein.
Das weiß ich, das ist ja das Schöne.
Schon damals, als ich noch Bildungspolitik gemacht habe, fand ich den Ansatz des produktiven Lernens richtig, weil es einfach eine Anzahl von Kindern und Jugendlichen gibt, die einfach kognitiv Schwierigkeiten haben, in der Schule mitzukommen. Manche werden Lernverweigerer, Schulverweigerer und so etwas. Aber ihnen zum Beispiel über praktische Arbeit wieder auch Selbstwertgefühl zu geben, ich kann etwas, kann eine Türe öffnen, sich dann vielleicht auch wieder dem Thema, kann ich auch einen Schulabschluss machen, zu öffnen. Und darum geht es ja, Menschen eigentlich zu bestärken, ne? Und das finde ich so einen richtigen Ansatz. Ich hätte nichts dagegen, wenn man die Produktionsschulen ins Schulgesetz reinschreibt, ja, um es rauszunehmen von Förderprogrammen, sondern einfach mit in die Logik aufnimmt, dass es ja auch um Klientel gibt, das eigentlich noch der Schulpflicht unterliegt, zum großen Teil, gerade bei Schulverweigerern. Und was macht man dann mit denen? Ja, in Förderschulen packen? Ja, Schulverweigerer, dann ist das mir egal. Du musst denen ein anderes Angebot machen. Also ich finde das ein so wichtiges Thema, weil das hat auch ein bisschen was mit Würde zu tun. Und Kindern und Jugendlichen dort einfach eine Chance zu geben, über eine andere Art von Lernen auch wieder einen Abschluss zu machen.
Das dann sollten wir das dringend wirklich angehen, dass alle eine Perspektive haben in dem Bereich. Man stelle sich vor, die läuft im Dezember aus und dann haben die keinen Unterricht mehr. Das ist unerträglich und das geht nicht. Das sind junge Menschen.
Ja,
Martin, was machst du denn heute noch Schönes?
Ich habe heute irgendwie meinen Elektromobilitätstag. Also nicht nur, weil ich ja selber Hybrid fahre dienstlich, sondern wir hatten heute früh zusammen mit dem ACE, also dem Autoclub Europa, an einem Test teilgenommen. Da wird nämlich die Ladeinfrastruktur deutschlandweit getestet und ich habe die Schirmherrschaft für Sachsen übernommen. Wir haben uns auf dem Rasthof Wilsdruff, also auf Dresdner Tor getroffen. Dort stehen mehrere Ladesäulen. Mhm. Dort wurde geprüft, also Ladedauer, Service, Anfahrt, Barrierefreiheit und so weiter und so fort, haben gute Noten bekommen.
Sehr schön.
Also gibt überall Verbesserungsbedarf, aber kann man sagen, das ist gut. Und ich finde es deshalb auch gut, dass wir auch positive Botschaften zum Thema Elektromobilität setzen. Nicht, dass das der Grund ist, dass jemand sagt, ich kaufe mir kein Elektrofahrzeug, weil wir haben ja keine notwendige Infrastruktur. Da ist Sachsen inzwischen wirklich deutlich besser. Wir haben in Deutschland den höchsten Anteil von Ladestationen pro Kopf. Ja, also in den letzten 5 Jahren einfach vervierfacht. Das ist schon mal gut. Bei Schnellladepunkten müssen wir noch ein bisschen nachholen. Also das sind ja vor allem die dann länger unterwegs sind und deshalb auch schnell auftanken müssen. Das so startete der Tag für mich und er endet in Krimitschau. Heute zum Thema Zukunft der Elektromobilität. Da nehme ich auf dem sogenannten Sachsen-Sofa Platz. Du saßt da auch schon mal drauf zu einem anderen Thema. Und wir werden genau über diese Frage diskutieren. Und was ich schon schwierig finde, der Titel ist schon so formuliert, dass damit eigentlich auch die aktuelle negative Stimmung schon wieder mit gepusht wird. Wo ich immer sage, Leute, es bringt doch nichts, immer das Negative zu erzählen. Bei allen Problemen, die es gerade gibt, auch mit der Elektromobilität. Es ist nur klar, dass perspektivisch gesehen die Elektromobilität zumindest was den Individualverkehr betrifft, die Antwort ist. Wir müssen nur, das ist ja auch unser gemeinsames Thema, auch als Sozialdemokratie, darauf achten, dass sich die Leute das auch leisten können. Mhm. Weil unser Klientel hat schon noch nie einen Neuwagen gekauft, sondern immer Gebrauchtwagen gekauft.
Ja.
So, und den kannst du jetzt nie kommen mit 40.000 Euro für ein Elektrofahrzeug, Neuwagen und so etwas. Also da haben wir auch schon noch Überzeugungsarbeit zu leisten, auch gegenüber den Herstellern, dass gerade die deutschen Hersteller endlich auch wieder Elektrofahrzeuge anbieten zu einem Preis, den sich die Leute auch leisten können. So, das wird auch heute Abend Thema sein, aber ich mache das natürlich mit der Überzeugung, dass es gut für Sachsen ist. Denn immerhin, Sachsen ist Vorbildland beim Thema Elektromobilität. Bereits jetzt kommt jedes vierte Elektrofahrzeug aus Sachsen und das in Europa.
Ja, super. Dann will ich dir verzeihen, dass du heute nicht mit mir in Görlitz bist.
Ja, das machst du heute.
Ja,
und jetzt sag aber, was du in Görlitz machst.
Ja, also ich freue mich erstmal auf die Stadt Görlitz, weil das wirklich eine tolle Stadt ist.
Sehr schöne Stadt, ja.
Das ist wirklich, was da sich entwickelt hat und wie die Stadt aufgebaut ist und diese wunderbaren Häuser. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und das Kabinett macht ja immer auswärtige Kabinettssitzungen. Und morgen früh ist Görlitz an der Reihe. Und deswegen machen wir am Abend zuvor immer eine Bürgerrunde mit eingeladenen Bürgern, die der Landrat eingeladen hat. Und da sind viele Vertreter des Kabinetts da. Und dann werde ich uns als A-Seite heute vertreten, um dort mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und meine Erfahrungen sind da sehr, sehr gute. Das will ich auch wirklich deutlich sagen. Zumal in meinem Sektor, der ja so breit ist, ich sage immer von der Wiege bis zur Bahre, ist alles, was Soziales betrifft, bei uns im Haus. Da gibt es immer sehr, sehr viele Fragen und ich weiß, dass ich da auch heute sicher wieder überhäuft werde. Aber das ist ja genau die Gelegenheit, den Menschen zu erklären, zu erläutern, wo wir stehen, was wir machen, wie es lang geht, was vielleicht auch mal nicht realisierbar ist. Und da freue ich mich heute Abend drauf.
Ich sehe, wir werden dann genügend Gesprächsstoff haben für den nächsten Podcast. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke dir, lieber Martin. Tschüss.